Brasilien schaltet Twitter ab. Das größte Land Südamerikas löscht die wichtigste Meinungsplattform der Welt. Diese Schlagzeilen sind nicht mehr ausgeschlossen. Derzeit tobt ein Konflikt zwischen Twitter bzw. X-Eigentümer Elon Musk und dem brasilianischen Verfassungsrichter Alexandre de Moraes. Der Konflikt begann bereits in der Vor-Musk-Ära bei Twitter. Das soziale Medium war gezwungen worden, Accounts zu schließen und Informationen an das Gericht weiterzugeben. Mehr dazu erfahren wir jetzt von unserem Südamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Innerhalb von wenigen Tagen ist der Streit zwischen Musk und dem Verfassungsgericht eskaliert und dem obersten Gerichtshof. Soweit, dass sogar denkbar ist, dass Twitter das Land verlassen muss. Aus Ihrer Sicht begann der Konflikt aber bereits früher, und zwar im Jahre 2019 mit der Entscheidung, den heutigen Präsidenten Lula da Silva zu rehabilitieren. Was passierte damals und was folgte daraus?
Ja, eben, also 2019 wurde Lula mit einer formalistischen Begründung sozusagen entverurteilt. Er war ja rechtskräftig mehrfach verurteilt wegen Korruption. Damals hat sich bereits gezeigt, wie sehr sich die Justiz in die Politik einmischt. Und es war dann klar, also dieser Lula, der wird jetzt lanciert gegen Bolsonaro. 2020, der nächste Höhepunkt, als Bolsonaro vom Gericht praktisch entmachtet wurde in der Corona-Politik. Und nun hat sich eben gezeigt, wie sich das Gericht auch in den Wahlkampf, die Wahl fand ja 2022 statt, wie sich das oberste Gericht in diesen Wahlkampf eingemischt hat und den Wahlkampf manipuliert hat. Und zwar über Verfügungen, über eine Kontrolle in den sozialen Medien. Und genau das hat die Twitter-Files offenbart, die letzte Woche am 3. April vom amerikanischen Journalisten Michael Schellenberger aufgedeckt wurden. Und das war wirklich eine Bombe in Brasilien, die zwar von den Mainstream-Medien unterdrückt wurde, also da hat man zwar nicht groß darüber berichtet, aber in den sozialen Medien war das natürlich ein riesiges Thema. Und zwar konnte man da sehen, wie ein Richter, Alexandre de Moraes, das war zugleich der oberste Bundesrichter und Chef des Wahlgerichtes, wie er da nicht nur Twitter, sondern auch WhatsApp, Google, Facebook, Instagram, YouTube, wie er all diese sozialen Medien mit Verfügungen dazu verpflichtet hat, die wichtigsten Politiker und Unterstützer von Bolsonaro zu blockieren auf den sozialen Medien. Und zwar hat er das auf eine ganz perfide Art und Weise getan. Dieser Bundesrichter Alexandre de Moraes hat verfügt, dass die gesperrten User, dass die nicht informiert werden konnten. Es musste dann irgendwie ein Verstoß gegen interne Richtlinien vorgeschoben werden.
Also verstehe ich das richtig? Es war so, dass Bolsonaro Unterstützer hatte, die sich auch bei zum Beispiel Twitter geäußert haben. Deren Account wurde dann aber suspendiert mit der Aussage, dass sie gegen interne Richtlinien verstoßen hätten. In Wirklichkeit war es aber eine richterliche Anweisung.
Genau, dass sie blockiert wurden, das waren zum Teil Leute, also es waren Abgeordnete, das waren bekannte Journalisten mit Hunderttausenden, insgesamt Millionen von Followern, die da blockiert wurden. Aber es war nicht bekannt, dass das ein richterlicher Befehl war. Dann kommt auch die nächste Perfidie. Wenn sich diese sozialen Medien nicht an diese Order hielten, dann wurden sie bestraft pro Fall, pro Tag mit $20,000 umgerechnet, also 100.000 Reais. Offenbar haben sich da auch die meisten sozialen Medien daran gehalten, also Twitter hat sich dann gewehrt. Also man sieht aus diesen Twitter-Files die interne Mail-Kommunikation des Rechtskonsulenten von Twitter, Rafael Batista, der hat sich da zwar gewehrt, aber der wurde dann auch noch persönlich bedroht. Er werde haftbar gemacht, wenn er sich jetzt nicht an diese Order halte. Man kann das wirklich als Wahlmanipulation betrachten. Wir wissen ja, Lula hat diese Wahl gewonnen mit 50,9% der Stimmen. Und diese massive Beeinflussung durch das oberste Gericht, die könnte bei einem solchen Resultat durchaus wahlentscheidend gewesen sein.
Begründet wurden die Maßnahmen allerdings auch mit dem Kampf gegen Verschwörungstheorien und Fake News. Lässt sich rückblickend sagen, ob diese Einschätzung der Richter richtig war?
Ja, das ist natürlich immer mit Willkür verbunden. Ich meine, was ist Fake News? Fake News ist immer das, was mein politischer Gegner sagt, oder? Und was ich sage, ist immer richtig, oder? Das lässt sich also nicht objektivieren. Und wenn man dann sieht, was da als Fake News betrachtet wurde, das ist einfach lächerlich. Und vor allem, was nicht als Fake News betrachtet wurde. Lula-Anhänger, die konnten sich alles erlauben. Die wurden nie blockiert. Es gab zum Beispiel den Vorwurf des Genozids gegen Bolsonaro, was wirklich absurd ist. Dass er ein Diktator sei und so. Und das sind einfach absurde Vorwürfe. Und die konnten aber straflos verbreitet werden. Also das zeigt schon die Willkür, die in diesen richterlichen Verfügungen drinsteckt.
Nochmal, um es richtig zu verstehen, es kann also Bolsonaro-Unterstützern, die einen YouTube-Kanal gehabt haben, passiert sein, dass ihr YouTube-Kanal gelöscht wurde von Google. Und ebenso Facebook-Profile und Twitter-Profile. Das kann alles passiert sein auf richterliche Anweisung. Bekannt war das die letzten Jahre nicht, sondern bekannt geworden ist das jetzt gerade vor wenigen Tagen.
Nein, dass sie gesperrt waren, das war klar. Aber das hatte man schon vorher gewusst. Man hat das Ausmaß nicht gekannt. Aber es war nicht klar, dass dahinter ein richterlicher Befehl stand.
Verstehe ich richtig, dass Facebook und Co. das bislang auch so akzeptiert haben und der Einzige, der es bislang nicht akzeptiert hat und jetzt dagegen vorgeht, ist Twitter-Eigentümer Elon Musk.
Ja, das ist so. Das ist eigentlich schon sehr bedenklich. Am letzten Samstag hat dann dieser selbstherrliche Richter, der da diese Verfügung herauslässt, ich meine, das ist auch eigentlich ein Wahnsinn, der hat gar keine gesetzliche Grundlage dazu, aber er leitet sich ein Recht oder aus der Verfassung ab und der ist dann gleichzeitig Ankläger, Sachrichter, alles in Personalunion und der hat dann eigentlich neue Sperren gegen Twitter verfügt und da hat Elon Musk dann gesagt, er werde sich nicht an diese Sperren halten, er werde weiter auch diese Interna publizieren und diese skandalösen Machenschaften des Alexandre Moraes, wobei man auch noch sagen muss, ich meine, dieser Alexandre de Moraes, dieser Amokrichter, muss man wirklich sagen, der wird auch gedeckt von seinen Richterkollegen und das ist eigentlich das, was wirklich vielleicht noch mehr zu denken gibt. Und Alexandre de Moraes hat dann am Sonntag zurückgeschlagen, hat angekündigt, ein Strafverfahren wegen krimineller Organisationen, Missachtung amtlicher Verfügungen etc. gegen Elon Musk persönlich, gegen Mitarbeiter von Twitter, die befürchten mussten, verhaftet zu werden. Er hat sich auch dann erkundigt, wie man Twitter in Brasilien sperren könnte, ob das technisch möglich sei. Hat er da bei der Telekom-Organisation in Brasilien hat er das nachgefragt. Und da hat dann wiederum Elon Musk reagiert und gesagt, ja, wenn das so ist, werden wir uns aus Brasilien zurückziehen müssen, weil Prinzipien sind uns wichtiger als das Geld, was wir da verdienen können.
Musk hat auch darauf hingewiesen, dass man Twitter dann per VPN-Client weiter verwenden könnte. Also sollte es in Brasilien zu einem Verbot kommen, könnte man das per VPN-Client eben weiterhin benutzen. Aber auch das ist ja scheinbar schon mal strafbewehrt gewesen in Brasilien.
Richter Alexandre de Moraes hat bereits schon in früheren Fällen damit gedroht, also immer mit drakonischen Strafen. Er hat ein zweispuriges Vorgehen, dieses Alexandre de Moraes hat. Letztes Jahr hat er also 2000 Demonstranten verhaften lassen. Auf einer Seite droht die Haft und er hat ja auch die ganze Entourage von Bolsonaro, Jair Bolsonaro, verhaften lassen. Man will ja diesem Jair Bolsonaro irgendwie den Versuch eines Staatsstreiches anhängen. Auf der einen Seite hat er die Haft, die er offenbar einfach so selbstherrlich verfügen kann und auf der anderen Seite drakonische Geldstrafen. Also drakonische Geldstrafen, wir sprechen da von Zehntausenden von Dollar, auch also Strafen, die sich dort um jeden Tag verdoppeln, wo man irgendwie eine Verfügung von ihm missachtet. Und der versucht auf dieser zweigleisigen Spur oder auf der einen Seite drakonische Freiheitsstrafen, auf der anderen Seite drakonische Geldstrafen.
Wenn wir uns das so anhören, klingt das auch danach, als wenn es hier gar nicht um Musk gegen Moraes ginge, sondern um Bolsonaro gegen Lula da Silva. Also wie wird das in Brasilien gerade diskutiert? Nehmen das die Anhänger von Bolsonaro einfach hin oder gibt es da eben doch den Gedanken, dass man dagegen aufbegehren muss?
Ja, wir hatten ja kürzlich im Januar eine Großdemonstration in Sao Paulo auf der Avenida Paulista, also im Herzen, und da sind Hunderttausende oder vielleicht auch 1 Million, man weiß es nicht so genau, von Brasilianern auf die Straßen gegangen. Also dieser Konflikt, der schwelt schon lange, dieser Konflikt, dieser Kampf um die Freiheit. Und es gibt dann von der Regierung Lula gibt es jetzt ja auch Gesetzesvorstöße, Vorlagen, die sozialen Medien zu kontrollieren, also Maulkorb. Gesetze gegen Fake News, nicht? Es ist ja auch interessant, wie auch Lula und der mit ihm verbündete TV-Gigant Globo, der mit von Lula dann wiederum auch mit riesigen Werbeaufträgen ja, geschmiert, bezahlt wird. Ihre Argumentation ist die Medienfreiheit, die wahren Feinde der Medien und der Meinungsfreiheit, das ist dieser Milliardär Musk, dieser Ausländer, dieser Amerikaner, der uns da in Brasilien manipulieren will und dem wir eine Schranke setzen müssen, also dieser antikapitalistische, dieser antiimperialistische Diskurs, der natürlich auch bei den Lula-Anhängern, bei der klassischen Linken verfängt. Ich meine, das ist übrigens auch die Argumentation, mit der Kuba und Venezuela und all die sozialistischen Diktaturen eben ihre Medien zensieren. Und der kommt jetzt auch in Brasilien. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich diese Anhänger von Bolsonaro. Oder ich meine, es ist ja nicht nur Bolsonaro, es ist eine ganze Bewegung, die sich da gebildet hat, eine Freiheitsbewegung, die findet aber vor allem über die sozialen Medien statt. Die Mainstream-Medien in Brasilien, die sind ja sehr regierungstreu. Das ist ähnlich wie in Europa.
Waren die denn auch regierungstreu, als der Präsident noch Bolsonaro hieß?
Nein, diese absurden Kampagnen gegen Bolsonaro. Ich meine, man kann Bolsonaro und vielem kritisieren, aber er ist weder ein Rechtsextremer, noch ein Antidemokrat, noch ein Putschist, sondern er ist ein Rechtsliberaler, hat versucht zu privatisieren, hat versucht, die Staatsausgaben in Ordnung zu bringen, den Einfluss des Staates einzudämmen. Da kann man jetzt einverstanden sein damit oder nicht, aber er hat einfach diese rechtsliberale Politik vertreten und man hat wirklich diese Diffamierungskampagnen gegen Bolsonaro. Das war einfach absurd, was man da ihm alles unterstellt hat. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass er im Gefängnis landen wird. Also das ist eine Richterdiktatur, ist das wirklich mittlerweile unter De Moraes im Verbund mit Lula, was die jetzt versuchen werden.
Das sind natürlich harte Anschuldigungen von Ihnen, harte Analysen. Wie reagieren denn andere Länder in Südamerika darauf, beispielsweise Argentinien mit Präsident Milei?
Ja, es ist vielleicht ein Zufall, aber ausgerechnet in diesen Tagen befindet sich Javier Milei auf einer kleinen US-Tournee und er trifft sich da also auch mit Elon Musk. Er hat eine Tesla-Fabrik in Florida besucht. Musk hat sich bereits früher schon sehr freundlich oder positiv zur Regierung Milei geäußert. Also es gibt durchaus auch Anhänger von Elon Musk in Südamerika und übrigens auch Dutzende von Opfern dieser Zensur, dieser Twitter-Zensur, die sich persönlich bei Musk bedankt haben.
Elon Musk im Konflikt mit der brasilianischen Justiz. Der Eigentümer von X weigert sich, Anweisung des obersten Richters nachzukommen und hat angekündigt, auch ein Twitter-Verbot in Brasilien in Kauf zu nehmen. Darüber sprachen wir mit unserem Lateinamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.